SWR 1, der Karfreitagmorgen mit Nela Fichtner.
Letzte Ostern mussten die Gläubigen auf Präsenzgottesdienste verzichten, und zwar komplett. So extrem wird's in diesem Jahr nicht sein. Nach einigem Hin und Her dürfen manche Gemeinden die Osterliturgie diesmal in der Kirche feiern. Andere verzichten wegen hoher Inzidenzwerte darauf und bieten digitale Gottesdienste. Utku Pasalkaya fasst die Angebote zusammen.
Für die Gottesdienste an Karfreitag und zu Ostern gelten die Einschränkungen, an die sich viele Gläubige inzwischen fast schon gewöhnt haben. Dazu gehören Abstandsregelungen, beschränkte Platzzahl, medizinische Masken für Erwachsene, Alltagsmasken für Kinder von 6 bis 14 Jahren und vorherige Anmeldung. Gesungen werden darf bei den Gottesdiensten in den Kirchen nicht. Trotzdem sind viele froh, dass überhaupt Präsenzgottesdienste stattfinden können. Mitglieder der evangelischen Christuskirchengemeinde in Stuttgart.
Der Präsenzgottesdienst ist und bleibt immer der Beste.
Den Geist Ostern zu digitalisieren, ich glaube, das ist einfach schwierig.
Wenn man live in der Kirche ist, ist das vollkommen anderes, wenn die Leute einfach da sind.
Ob Präsenzgottesdienste stattfinden, das entscheiden generell die Gemeinden vor Ort. Allerdings haben die Kirchen im Land Grenzen gesetzt, ab wann keine solchen Gottesdienste mehr möglich sind. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart etwa ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 200. Auch im Erzbistum Freiburg und in den beiden evangelischen Landeskirchen gelten offiziell Inzidenzgrenzwerte. Ein Sprecher der evangelischen Landeskirche Württemberg sagte dem SWR, die Gemeinden vor Ort seien aber noch deutlich vorsichtiger, denn allen sei klar, dass sich die Corona-Lage durch Mutanten verschärft habe. Es werde deshalb weniger Präsenzgottesdienste geben als noch zu Weihnachten. Dafür haben die Kirchen ihr digitales Angebot deutlich ausgebaut, zum Beispiel mit Livestreams von Gottesdiensten oder Andachten als Podcasts. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom findet das genau richtig.
Wir haben auch sehr deutlich gesagt, dass wir überall Mut machen, digitale Formate zu nutzen und die Zahlen der Menschen, die in den Ostergottesdiensten und in den Kargottesdiensten sein werden, zu begrenzen.
Auch Angebote im Freien gibt es zu Ostern, zum Beispiel Andachten in Form eines traditionellen Osterwegs. Alle Infos zu den verschiedenen Möglichkeiten, Gottesdienst zu feiern, findet man auf den Homepages der Kirchen im Land.
Viele bereiten heute schon das Osterfrühstück vor, indem sie Eier färben oder bemalen. Und wer das nicht aus Spaß macht, kann sich die Arbeit eigentlich sparen. Zumindest wenn man einen Hof mit Hühnern kennt, die von Natur aus bunte Eier legen. Und das sind gar nicht so wenige, wie Dominik Bartuschek von der SWR-Umweltredaktion erklärt.
Weiß und braun, das sind die Eierfarben, die wir aus dem Supermarkt kennen. Dabei ist die Farbpalette von Eierschalen weitaus größer und durchaus geeignet für ein buntes Osternest, ganz ohne Färben. So gibt es gelbe, grüne, cremefarbene oder auch blaue Farbvarianten. Klar, nicht immer kommen die so knallig daher wie die mit Kunstfarbe gefärbten Exemplare, aber wer auf zarte Pastelltöne steht, kommt gut damit klar. Leider sind solche natürlich bunten Eier nicht mal eben im Supermarkt zu finden. Das hängt mit den Hühnern zusammen, die sie legen. Das sind nämlich alte Haustierrassen. Sussex, Marron oder Araucana heißen sie und legen viel weniger Eier als ihre modernen Hochleistungskolleginnen. Für kommerzielle Legebetriebe sind sie also uninteressant, eher was für Liebhaber. Wenn überhaupt, sind die Eier deshalb in Hofläden oder auf dem Wochenmarkt zu finden, statt im Supermarkt. Die Farbe der Eierschale ist übrigens bei jedem Huhn genetisch festgelegt. Sie entsteht durch Pigmente aus körpereigenen Abbauprodukten, die das Huhn in die Eierschale einlagert. Das Futter hat keinen Einfluss auf die Farbe. Wer nicht nur auf Hühnereier setzt, kann ein natürliches Osternest übrigens noch vielfältiger gestalten. Zum Beispiel mit Enten- oder Gänseeiern. Die sind zwar farblich wenig aufregend, erreichen dafür aber beeindruckende Größen. Ganz anders als die kleinen Wachteleier, die aber mit ihren wild gepunkteten Schalen tolle Akzente setzen.
Es hört sich wie ein Krimi an. Die Geschichte von Kirchschätzen, die vor einem halben Jahrhundert in Überlingen am Bodensee gestohlen wurden. Vor kurzem sind sie in einem Nachlass wieder aufgetaucht. Der Förderverein widmet dem Krimi nun eine Ausstellung. Alfred Knödler hat sie besucht.
Endlich stehen Augustinus und Ambrosius wieder in der Überlinger Jodokskirche, nachdem die beiden 30 cm großen Holzfiguren vor einem halben Jahrhundert sozusagen Opfer eines Verbrechens wurden, erzählt Ausstellungskurator Ulrich Köberle.
Die beiden Figuren, die wurden 1965 hier aus der Kirche entwendet und waren dann über fast 5 Jahrzehnte verschollen. Wer sie entwendet hat, warum und weshalb, weiß kein Mensch, das weiß nur derjenige, der sie mitgenommen hat.
Auch 8 weitere Schätze gingen verloren. Ein lebensgroßes Jesuskind aus dem 16. Jahrhundert, ein fein gearbeitetes Leinwandgemälde der schmerzensreichen Maria und weitere Reliquien wurden damals vor weiteren Diebstählen in Sicherheit gebracht und blieben dann verschollen, bis sie vergangenes Jahr durch einen Zufall wiedergefunden wurden, erzählt Überlingens Stadtpfarrer Bernd Walter.
Die übrigen Fundstücke wurden durch die Corona-Zeit in der Sakristei wieder aufgefunden. Wir hatten eine große Putzaktion und da war die Freude riesengroß, als die Schachtel auftauchte mit den Preziosen.
Auch die beiden gestohlenen Heiligenfiguren sind wieder aufgetaucht. Nach dem Tod ihres unrechtmäßigen Besitzers wollten seine Erben die beiden Heiligen offenbar loswerden.
Wir hatten dann 2015 aus Hamburg eine Nachricht bekommen, dass 2 Figuren, die hier der Kirche zugeordnet werden, im Rahmen eines Nachlasses aufgetaucht waren.
Noch bis zum 11. April können Interessierte die Schätze in der Überlinger Jodokskirche bestaunen und sich gerne an deren Restaurierung beteiligen. Peter Ortenraner will sich des kleinen Jesuskindes annehmen, dessen linkes Ärmchen tiefe Risse aufweist.
Ich erwäge also, diese Patenschaft zu übernehmen, weil als wir es ausgepackt haben, war es Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert es mich an meine Enkelkinder.
Und so zeichnet die Ausstellung Rückkehr nach St. Jodok nicht nur die Geschichte eines Verbrechens nach, sondern auch eines versöhnlichen Endes, sagt Stadtpfarrer Bernd Walter, passend zur Osterzeit.
Ich finde, die Ausstellung passt sehr gut in die Kar- und Osterwoche. Im Zeitraffer fassen wir uns ja zusammen, dass es eben auch Versagen gibt und Scheitern. Und zum Schluss geht alles gut aus, ein Happy End steht bevor. Und so ähnlich ist es auch uns gegangen. Und ich denke, dem Sünder, dem Dieb, dem haben wir schon längst verziehen.
Normalerweise quillt Rom an Ostern aus allen Nähten. Touristinnen und Pilger aus aller Welt kommen in die ewige Stadt. Menschentrauben schieben sich in Richtung Petersplatz. In diesem Jahr geht es natürlich nicht. Da müssen die Einheimischen alleine feiern. Auch Papst Franziskus hat seine Osterauftritte aufs Nötigste reduziert. Jörg Seiselberg berichtet.
Hier kommt fast jede Touristin und jeder Tourist in Rom einmal vorbei. Die Eisdiele Giolitti, mitten im Zentrum zwischen Pantheon und Parlament gelegen. Normalerweise drängen sich hier besonders zu Ostern die Besucherinnen und Besucher dicht an dicht durch die Gasse. Jetzt steht Besitzer Nazareno Giolitti allein im Vorraum der berühmtesten Eisdiele Roms und zuckt mit den Schultern. Ostern müsste eigentlich ein Fest der Freude sein, mit vielen schönen Sachen. So aber ist Ostern einfach traurig. Denn Rom ist leer in diesen Ostertagen. In der Stadt gelten Ausgangsbeschränkungen, die am Wochenende noch einmal verschärft werden. Alle sollen über Ostern zu Hause bleiben, alle Geschäfte müssen schließen, Touristinnen und Touristen sind nicht in der Stadt. Zumindest bis Samstag dürfen sich die Römerinnen und Römer ihr Eis und andere Lebensmittel noch zum Mitnehmen holen. Bei Giolitti ist der Unterschied zu normalen Zeiten greifbar. Zeiten, in denen hier 15 Minuten Schlange stehen für ein Eis, normal waren. Ihr seht es selbst, hier und in der ganzen Stadt. Es ist so gut wie niemand unterwegs. Wir halten zumindest ein kleines Angebot für die Römer aufrecht. Aber das Problem sind die Touristen, die nicht da sind. Insgesamt, sagt Giolitti, habe er sein Geschäft um 80% reduziert. Von 1.000 auf 0 muss Werner Demmel über Ostern zurückfahren. Rund 1.000 Gläubige kamen in Vor-Corona-Zeiten zum Leiter des deutschsprachigen Pilgerzentrums, um sich Eintrittskarten und Ratschläge für die Ostertage zu holen. Jetzt steht Pfarrer Demmel in einem leeren Büro und sagt, in den Ostertagen sei der Unterschied zur Vor-Corona-Zeit besonders spürbar.
Der Strom der Pilger und der Touristen hat von Jahr zu Jahr zugenommen. Man ist kaum noch von A nach B gekommen, wenn man hier gewohnt hat und was dienstlich oder privat erledigen wollte. Der Verkehr war knapp vorm Erliegen. Und jetzt erlebst du eine tote Stadt.
Ohne Pilgernde, ohne Touristinnen und Touristen, mit nur wenigen Einheimischen auf der Straße. Über allem ein Papst, der sein Programm zum wichtigsten Fest der Christenheit drastisch reduziert hat. Pfarrer Demmel.
Gerade die Karwoche ist ja voll mit Liturgie. Alles jetzt in abgespeckter Form und nur online zu erleben, ist schon trostlos.
Wie bereits im vergangenen, ebenfalls von der Pandemie geprägten Jahr, gibt es auch keine Kreuzwegprozession am Kolosseum. Stattdessen erinnert der Papst, begleitet nur von einer Handvoll Gläubigen, mit einer Prozession auf dem Petersplatz an die Kreuzigung Jesu. Und auch zur Ostermesse am Sonntag wird der Papst weitgehend alleine sein. Der Segen Urbi et Orbi kommt per Fernsehen, Radio und online zu den Gläubigen. Pilgerpfarrer Demmel sagt,
im Moment leben wir auf einer Sparflamme. Wir hoffen darauf, dass es danach wieder aufwärts geht.
Und auch Nazareno Giolitti in seiner legendären Eisdiele in der Innenstadt hofft, dass Rom zu Ostern das letzte Mal so leer ist wie zurzeit. Die Touristen fehlen uns sehr. Sie fehlen nicht nur uns, sie fehlen Rom insgesamt. Seit der Antike gibt es Touristen hier. Deswegen vermissen wir Römer, die Gäste in unserer Stadt. Gli ospiti della nostra
città. Hat sie gestern jemand in den April geschickt? Mich leider nicht. Irgendwie scheint der April-Scherz aus der Mode gekommen zu sein. Mein Kollege Mark Kleber findet sogar, er ist geradezu vom Aussterben bedroht. Deshalb hat er einen persönlichen Brief an den April-Scherz geschrieben, um sich angemessen zu verabschieden.
Lieber April-Scherz, ich vermisse dich. Es gab Zeiten, da bin ich auf dich hereingefallen. Und dann habe ich herzlich gelacht oder mich auch ein bisschen dafür geschämt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich dir aufgesessen bin. Zum Beispiel in einer Zeitungsmeldung. Du warst die kleine Ausnahme vom großen Ernst. April, April. Und wenn ich dann fertig war mit dem bisschen Schämen, dachte ich mir, alle Achtung, clever ausgedacht, nah an der Wahrheit, aber eben nur so nah, dass ich mit ein bisschen Nachdenken selbst darauf hätte kommen können. Zumindest für ein Lächeln und etwas Selbsterkenntnis warst du immer gut, lieber April-Scherz. Aber inzwischen stehst du auf der roten Liste der aussterbenden Arten, weil du kaum mehr Platz hast zwischen all den Fake News heutzutage. Die haben dir das Leben schwer gemacht. Wer traut sich denn schon, einen April-Scherz zu machen, wenn die Gefahr besteht, dass er für bare Münze genommen wird und die Folge kein Schmunzeln ist, sondern ein Shitstorm? Dabei brauchen wir doch gerade, wenn die Lage so ernst ist, mal einen kleinen Scherz zwischendurch. Seit fast 400 Jahren hast du Menschen dazu angespornt, andere in den April zu schicken, mit witzigen, klugen, aufwendigen, sogar kunstvollen Scherzen. Naja, zugegeben auch mit manchen schlechten. Du warst nicht immer in Bestform. Aber trotzdem, ich hoffe, dass du nicht ganz verschwindest, lieber April-Scherz, und wir uns eines Tages wiedersehen. Ich bin deshalb froh, dass die Landesregierung eine Verordnung erlassen will, wonach künftig jedes Jahr ein Wettbewerb für den besten April-Scherz im Land stattfinden soll. Na gut, ich geb's zu, das ist natürlich nur ein Scherz. Leider. Aber den hätte mir sowieso niemand geglaubt, oder? Mach's gut, lieber April-Scherz. Du wirst mir fehlen.
Am Karfreitag kann man normalerweise Prozessionen erleben mit historischen Kostümen und Spielszenen. In der Pandemie muss man sich mit digitalen Alternativen zufrieden geben, doch das muss kein langweiliger Online-Kreuzweg sein, den man am PC verfolgt. Es gibt auch einen echten Rundgang im Freien, und zwar in Bad Dürkheim. Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine App, die QR-Codes abscannen kann, also diese kleinen Quadrate mit schwarz-weißen Bildcodes. Und Vanessa Siemers hat beobachtet, wie der neue Kreuzweg funktioniert.
Ein bisschen muss man schon suchen, bis man die erste Station findet. An jeder der insgesamt 7 Stationen hängt ein Plakat mit dem QR-Code und einem Hinweis auf die nächste Station des Kreuzwegs. Auch die beiden Schwestern, Julia und Adrienne Reif, sind einmal um die ganze Schlosskirche in Bad Dürkheim gelaufen, bis sie das Plakat mit dem QR-Code gefunden haben. Und den brauchen wir auch, wie Julia erklärt.
Wir müssen die QR-Codes scannen, dann bekommen wir eben einen Text oder eine Datei. Und danach bekommen wir wahrscheinlich gesagt, wo wir als nächstes hin müssen, um eben zur nächsten Station zu kommen.
Na dann, los geht's. Der erste QR-Code befindet sich direkt neben dem Eingang der Kirche.
Ah, das ist eine Audiodatei.
Wir machen jetzt mit den Proben für den Kreuzweg weiter. Jetzt steht Jesus im Mittelpunkt. Auf ihn kommt es an.
Zunächst werden Auszüge aus der Leidensgeschichte von Jesus erzählt. Es sind die Szenen aus den Proben der Passionsspiele in Oberammergau. Daraufhin folgt jeweils ein kurzes Gebet und zum Abschluss wird ein Lied gespielt. Aber das muss man erst mal wissen.
Sollen wir die Musik da laufen lassen? Oder ist es dann nur im Hintergrund?
Ich weiß es nicht. Aber es geht noch. Ja, machen wir
noch ein Lied.
Wenn du vor Angst nicht weiter weißt.
Den Ablauf hat man aber schnell raus. Er ist bei allen Stationen derselbe. Nach den Auszügen aus der Leidensgeschichte folgen verschiedene Impulsfragen, die Jugendlichen zum Nachdenken und auch zum Diskutieren anregen sollen.
Wie bildest du dir eine Meinung über unbekannte Personen? Wer oder was begeistert dich?
Ich mache Pause, sonst vergessen wir alle Fragen wieder.
Und Julia, hast du Vorurteile?
Es gibt immer die ersten Gedanken, die man über einen Menschen hat, so. Aber ich würde jetzt nie davon ausgehen, ob jetzt, keine Ahnung, was ich von anderen darüber höre.
Die beiden Schwestern haben richtig viel Spaß, vor allem am Diskutieren. An jeder der Stationen werden neue Fragen gestellt. Zum Beispiel, wo kannst du Frieden stiften? Oder hinterfragst du die Aufgaben, die dir im Leben gestellt werden? Besonders Adrienne findet sie interessant.
Ich fand es schon mal cool, solche Fragen zu beantworten, weil man das jetzt nicht immer so beantwortet. Das sind jetzt nicht Fragen, die man jetzt einfach so stellen würde auf der Straße irgendjemanden.
Den ökumenischen digitalen Kreuzweg hat Klaus-Dieter Fritz von der Evangelischen Landeskirche zusammen mit einer Kollegin von der Katholischen Kirche organisiert. Die Fragen sind so gestellt, dass die Jugendlichen sie in ihren Alltag integrieren können, wie der evangelische Jugendreferent verrät.
Es werden halt aus der Bibel, Zitate von Jesus kommen ja zum Beispiel des Öfteren vor, aber es wird immer versucht auch zu gucken, welcher Bezug ist denn zum heutigen Leben, ja, zur heutigen Zeit da.
Auf uns wartet mittlerweile schon die letzte Station des digitalen Kreuzwegs durch Bad Dürkheim. An 7 Stationen wurde uns die Geschichte des Christentums näher gebracht. Das Fazit der beiden Mädchen nach fast 2 Stunden ist eindeutig.
Ich fand es sehr interessant, wie die Fragen immer mit dem Teil der Geschichte zusammengepasst haben. Also es ist echt spaßig, da so mal rumzulaufen und auch Sachen über andere zu erfahren, die man jetzt nicht wusste, mal zusammen auf was einzugehen, was eigentlich nicht so im Alltag oft drauf eingegangen wird.
Sagen Julia und Adrienne Reif aus Bad Dürkheim. Sie haben den neuen ökumenischen Kreuzweg mit QR-Codes ausprobiert. Nebenwirkungen der Corona-Impfung werden hochstilisiert, Gefahren genannt, die aus medizinischer Sicht gar nicht eintreten können, und Legenden über vermeintliche Verschwörer werden verbreitet. Manche nutzen die angespannte Stimmung, um sich mit Schwarzmalerei wichtig zu machen. Doch was ist nun erfunden und was nicht? Das ist manchmal schwer zu beurteilen. Um aufzuklären, hat die Tagesschau einen neuen Faktenfinder-Podcast entwickelt. Dominik Lauck stellt ihn vor.
Verschwörungsideologen wie Attila Hildmann machen seit Monaten mobil gegen Corona-Impfungen, schüren Skepsis gegenüber den Impfstoffen, erheben Behauptungen, die nicht stimmen.
Es ist das größte Genexperiment an Menschen. Normalerweise dauert die Impfstoffentwicklung 5 bis 10 Jahre. Bei einem RNA-Impfstoff, der in die Genetik eingreift, müssten diese Langzeitstudien 20 oder 30 Jahre lang sein. Und man müsste sich auch anschauen, was mit unseren Nachkommen passiert. Ob sie eventuell genetische Schäden bekommen.
Diese Äußerung ist ein typisches Beispiel für erfolgreiche Falschnachrichten. Ängste werden aufgegriffen. Basis ist eine tatsächlich wahre Meldung, dass in sehr kurzer Zeit Corona-Impfstoffe entwickelt wurden. Dann werden Behauptungen und vermeintliche Fakten beigemischt, die jedoch nicht stimmen. mRNA-Impfstoffe basieren zwar auf Gentechnik, weil sie genetische Informationen des Virus enthalten, durch sie geschieht jedoch keine Genmanipulation. Vielmehr stellen die Körperzellen selbst ein Antigen her als Reaktion auf den Impfstoff. Für die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Maite Nükim sind die Verschwörungserzählungen am gefährlichsten, die einen Teil Wahrheit enthalten.
Ich habe natürlich den subjektiven Eindruck, dass durch das Internet das alles nochmal ganz insofern schlimmer geworden ist, weil die Verschwörungserzählungen, gerade die wissenschaftlichen, teilweise so detailreich sind und immer mal wieder auch total in die Tiefe gehen mit pseudowissenschaftlichen Zusammenhängen, wo immer ein Teil davon stimmt, aber völlig falsch eingeordnet ist, sodass man als Laie eigentlich gar keine Chance hat.
Solche Verschwörungstheorien würden besonders verstärkt werden, wenn sie von einem Wissenschaftler oder Arzt verbreitet werden, die bewusst ihre Erzählungen spinnen würden, um selbst davon zu profitieren.
Es braucht eigentlich nur eine Person mit irgendeinem akademischen Titel. Damit können so kreative Erzählungen ein ganz anderes Gewicht bekommen. Und das sind auch die Personen, die ich wirklich verachte.
Für den Historiker Malte Thiessen sind Falschbehauptungen rund ums Impfen nicht neu und auch auf der ganzen Welt verbreitet. In afrikanischen oder arabischen Ländern seien Impfkampagnen gegen die Kinderlähmung etwa als Kreuzzug der Christen verdammt worden. In Deutschland hätten Protestanten noch im 19. Jahrhundert Impfungen abgelehnt, weil sie fürchteten, katholisches Gift eingespritzt zu bekommen. Sein Rat, wer im Freundeskreis auf Impfgegner trifft, sollte deren Skepsis ernst nehmen und sie nicht als Corona-Leugner abtun.
Ich habe momentan den Eindruck, dass ganz schnell jemand, der sozusagen erstmal Sorgen hat oder auch skeptisch ist, sofort in die Corona-Leugner-Ecke gestellt wird. Und damit verhärten sich die Fronten. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Denn wenn wir gegen Corona oder überhaupt gegen Infektionskrankheiten den Kampf gewinnen wollen, dann müssen möglichst viele mitmachen.
Rät der Historiker Malte Thiessen. Seine Einschätzungen und die von anderen Expertinnen und Experten zur Corona-Impfung können Sie im neuen Faktenfinder dieser Podcast nachhören, einfach zu finden auf der Online-Seite der Tagesschau. Auf den Ölberg spazieren, die Prozession durch die Altstadt verfolgen und die Grabeskirche besuchen. Davon träumen viele Christinnen und Christen. Ein Traum, den sie erneut verschieben müssen, denn ausländische Touristen dürfen nach wie vor nicht nach Israel einreisen. Für die Menschen in Jerusalem, die vom Tourismus leben, ist das eine mittlere Katastrophe. Sie blicken auf ein schwieriges Jahr zurück und versuchen nicht zu verzweifeln. Tim Assmann hat einige getroffen.
An Ostern lief sie eigentlich fast pausenlos, die Tätowiermaschine von Wasim Razouk. Pilger aus aller Welt kamen in den kleinen Laden in der Jerusalemer Altstadt, nur ein paar Fußminuten von der Grabeskirche entfernt. Die Razouks sind koptische Christen. Die Familie kam vor Hunderten von Jahren aus Ägypten. Wasim übernahm das Geschäft von seinem Vater, tätowiert Kreuze als Erinnerung an die Pilgerreise. Tattoos mit Jesus am Kreuz waren an Ostern besonders gefragt. Doch seit einem Jahr hat Wasim nun fast nichts mehr zu tun. Wir machen das seit 500 Jahren. Selbst in den schlimmsten Kriegen und in den schwierigsten Zeiten gab es immer etwas Geschäft. Im vergangenen Jahr war nichts zu tun. Es war sehr, sehr schwierig und leider wird auch dieses Jahr Ostern nicht viel los sein. Ein paar Straßen weiter hat der Franziskanermönch Ibrahim Falters ein dunkles Haus aufgesperrt. Das Casanova, eine von der Kirche betriebene Pilgerherberge, hat seit Mitte März vergangenen Jahres geschlossen. Genau wie 5 weitere Gästehäuser der Franziskaner im Heiligen Land. Rund 90 Zimmer hat das Casanova in der Jerusalemer Altstadt. Bei uns können nur christliche Pilger übernachten, keine normalen Touristen, sagt Ibrahim Falters, der Chef des Casanova. Der Franziskanermönch aus Ägypten kam 1989 nach Jerusalem. Mitten in der ersten Intifada, dem palästinensischen Volksaufstand gegen die israelische Besatzung. Ich kam hierher während der ersten Intifada, während der zweiten war ich in Bethlehem. Das war nicht wie jetzt. Einige wenige Pilger und Touristen kamen immer. Nun aber ist es wirklich sehr schwierig für alle hier. Vor Corona war das Casanova bis zu 3 Jahre im Voraus mit Pilgergruppen ausgebucht. Nun kann Ibrahim Falters keinen seiner 60 Mitarbeiter mehr beschäftigen. Er hofft, dass das Geschäft noch in diesem Jahr wieder leicht anläuft. Doch wann Touristen und damit auch Pilger wieder einreisen dürfen, ist nicht klar. Die Karfreitagsprozession findet unter Einschränkungen statt, aber wohl mit mehr Teilnehmern als im vergangenen Jahr, sagt Franziskanermönch Falters. Letztes Jahr liefen wir den Kreuzweg zu viert. Am Karfreitag, zu viert, auf dem Kreuzweg. Dort sind sonst immer Tausende von Menschen. Israels erfolgreiche Impfkampagne erlaubt in diesem Jahr wieder mehr Normalität. In Kirchen darf die Hälfte aller Sitzplätze genutzt werden. Je nach Größe des Gotteshauses können maximal 500 Menschen zusammenkommen. Es wird besser werden. Das sagen auch der Franziskanermönch Ibrahim Falters und der Tätowierer Wasim Razouk. Und das ist wohl der größte Unterschied zu den Ostertagen im vergangenen Jahr. Sie haben wieder Hoffnung in Jerusalem.
Ostern ist das höchste christliche Fest. Auch wenn viele Leute Weihnachten viel ausgiebiger feiern als Ostern. Doch die Kernbotschaft des Christentums ist nun mal die Auferstehung. Als deren Grundlage hat der Karfreitag eine wichtige Bedeutung. Für die evangelische Kirche ist er sogar der höchste Feiertag im Jahr. Warum das so ist, habe ich vor der Sendung Dorothee Wüst gefragt, die neue Frau an der Spitze der Pfälzischen Landeskirche. Frau Kirchenpräsidentin, warum gewichten Sie denn das Leiden stärker als die Überwindung des Leidens? Das klingt ja für Außenstehende fast schon lebensfeindlich.
Naja, das will ich jetzt doch nicht hoffen. Also, dass Karfreitag als der höchste protestantische Feiertag gewertet wird, das hat zunächst einmal viel mit unserer Geschichte und unserer Tradition zu tun. Nach der Reformation war es so, dass in vielen katholischen Gebieten der Karfreitag nach wie vor ein Werktag war. Und da hat man in evangelischen Gemeinden dann den Karfreitag höher bewertet, zunächst als halben und dann als ganzen Feiertag, was er ja auch bis heute in unserem Land ist. Mittlerweile hat sich die Sichtweise schon ein bisschen verändert. Ich denke, es ist nach wie vor wichtig zu sehen, dass beide Feiertage zusammengehören. Karfreitag und Ostersonntag sind so etwas wie zwei Seiten derselben Medaille. Nur wenn ich mich dem Leiden stelle, dann kann ich auch die Freude richtig empfinden. Und wenn ich mich an Karfreitag auf den Tod am Kreuz einlasse, dann dann spüre ich den Osterjubel an Ostersonntag einfach noch einmal ganz anders. Also in diesem Sinne ist der Karfreitag für uns als Protestanten nach wie vor ein hoher Feiertag, aber der höchste Feiertag ist auch für uns tatsächlich mittlerweile Ostern, das Fest des Lebens.
Im Moment beschäftigt uns ja alle die Pandemie, unter der Menschen auf ganz unterschiedliche Weise leiden. Da kann ja der gemeinsame Glaube an die Leidensüberwindung eine besondere Hilfe sein. Trotzdem sollen ja die Leute an Ostern, wenn irgend möglich, nicht auf der Kirchenbank, sondern zu Hause oder online feiern. Fällt Ihnen das persönlich schwer?
Das fällt mir schon schwer und dieses Jahr werde ich das nochmal ganz neu herausfinden. Denn eigentlich hätte ich an Karfreitag in Neunkirchen am Potzberg und am Ostersonntag in der Gedächtniskirche in Speyer auf der Kanzel gestanden und dort gottesdienstliche Gemeinschaft erlebt. In beiden Kirchengemeinden haben die Presbyterien nun beschlossen, die Präsenzgottesdienste auszusetzen, sodass wir ersatzweise ein digitales Format anbieten. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich jetzt eigentlich mittlerweile so froh darum, dass wir diese digitalen Formate entdeckt haben.
Die sich ja auch entwickelt haben im letzten Jahr, nicht?
Ja, genau. Also da haben wir wirklich dazugelernt in den letzten Monaten ganz verschiedene Dinge. Also nicht nur der 1:1-Stream eines Gottesdienstes, sondern eigens auch für die digitale Welt gebaute Formate, mit denen es uns möglich ist, trotz alledem mit Menschen auch in Kontakt zu kommen und ihnen den Gottesdienst dann eben nach Hause zu bringen.
Aber von diesen beiden Gemeinden, in denen Sie eigentlich hätten predigen sollen, abgesehen und von vielen anderen Gemeinden, wo die Inzidenzwerte zu hoch sind für Präsenzgottesdienste. Insgesamt hält die evangelische Kirche ja an Präsenzgottesdiensten fest. Warum ist das denn aus Ihrer Sicht gerade an Ostern wichtig?
Ich würde es nicht so formulieren, dass wir grundsätzlich an Präsenzgottesdiensten festhalten. Wir halten an Gottesdiensten fest und wir halten daran fest, dass die Gemeinden vor Ort entscheiden sollen nach ihren Rahmenbedingungen, ob sie es verantworten können, in Präsenz einen Gottesdienst zu feiern oder ob sie es lieber lassen.
Und gut, das aber die Bitte von Angela Merkel letzte Woche, keine Präsenzgottesdienste anzubieten, grundsätzlich, die wurde ja nicht besonders gutiert.
Das kann man so nicht sagen. Also bei uns sind jetzt in dieser Woche die Meldungen reihenweise aufgeschlagen, wo Presbyterien sich tatsächlich auch auf diesem Hintergrund nochmal neu entschlossen haben, ihre Gottesdienste tatsächlich nicht in Präsenz stattfinden zu lassen, sondern dann eben tatsächlich auch auf ein digitales Format umzuschwenken. Trotzdem gibt es noch Präsenzgottesdienste und ich finde das gerade auch auf der Erfahrung von Weihnachten, die wir da gemacht haben, auch wichtig, weil es gibt Menschen, gerade Alleinstehende war unsere Beobachtung, für die das wirklich ungemein wichtig ist, an diesem Tag in einem kirchlichen Raum zu sitzen und dort ihren Glauben vor Gott zu bringen. Und sofern das unter der Maßgabe der Hygienekonzepte, die wir jetzt wirklich überaus sorgfältig und durchdacht über Monate erprobt haben, stattfindet, finde ich, ist es auch ein vertretbares Risiko.
Jetzt geht ja mit Ostern auch die Fastenzeit zu Ende. Falls Sie gefastet haben, verraten Sie uns, wie es bei Ihnen geklappt hat?
Mein festes Vorhaben war, ich wollte so ein bisschen Digitalisierung fasten, weil ich so in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, dass das auch echt überhand nehmen kann. Also wenn man dann merkt, dass man dauernd irgendwie auf Facebook guckt und dass man ständig irgendwie den Nachrichtenticker im Blick hat, dann ist das irgendwann auch für die Seele nicht mehr gut. Und das wollte ich eigentlich jetzt 7 Wochen versuchen, muss aber ehrlicherweise zugeben, dass es mir nur mäßig gelungen ist.
Das Eingeständnis von Dorothee Wüst war das, der Kirchenpräsidentin der Pfälzischen Landeskirche. Bei ihr hat der digitale Verzicht in dieser Fastenzeit nicht so gut geklappt. Gleich sprechen wir weiter über die Dinge, die sie verändern will. Auf den ersten Blick wirkt die evangelische Kirche ziemlich gleichberechtigt. Schließlich gibt es dort ja nicht nur Pfarrer, sondern auch Pfarrerinnen. Je höher allerdings die Karriereleiter, desto weniger Frauen sind zu sehen. Auch in der evangelischen Kirche der Pfalz war das immer so. Doch vor einem Monat wurde eine Frau an die Spitze gewählt, Dorothee Wüst, die erste Kirchenpräsidentin dieser Landeskirche überhaupt. Auf die Frage, wie wichtig es ihr ist, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, sagt sie:
Also sagen wir mal so, es kann mir so wichtig sein, wie es will. Es muss den Frauen wichtig sein, in Führung zu kommen. Und wenn es dadurch, dass ich jetzt gewählt worden bin als Frau in dieses Amt, für andere Frauen ein Zeichen ist, dass es möglich ist und sie ermutigt, den Finger zu heben, um mehr Leitungsverantwortung zu übernehmen, dann würde mich das sehr freuen.
Welche Themen liegen Ihnen denn darüber hinaus noch besonders am Herzen?
Ja, da hätte ich zunächst mal eines, das ein bisschen wolkig klingt, aber es ist mir wirklich ein Anliegen und das würde ich jetzt mal mit dem Stichwort Stimmung umreißen. Also ich habe in den vergangenen Jahren so viele Gespräche in Kirchengemeinden geführt und mit Menschen, denen Kirche am Herzen liegt und man spürt so eine große Verzagtheit an vielen Orten, weil natürlich die Nachrichten, was uns als Kirche betrifft, in den letzten Monaten und Jahren nicht die besten waren. Das ist so mit Stichwörtern umrissen wie Ressourcenknappheit, Personalrückgang, Bedeutungsverlust. Und das ist so, was ich wirklich gerne angehen würde, weil wir geben uns nicht selbst Bedeutung, sondern wir haben eine Bedeutung, weil Gott uns eine Bedeutung als Kirche gibt. Wir sind unterwegs als seine Botschafterinnen und Botschafter, um etwas, was wir wichtig finden und von dem wir denken, dass es dem Leben der Menschen gut tut, auch zu den Menschen zu bringen. Und dafür brauchen wir nicht Verzagtheit, sondern, wie es die Bibel so schön formuliert, den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und daran zu arbeiten, das wäre mir wirklich ein Anliegen.
Jetzt werden Sie sich in den nächsten Monaten vermutlich noch stark mit Corona-Maßnahmen auseinandersetzen müssen. Haben Sie da konkrete Pläne, wie Ihre Kirche dazu beitragen kann, die Pandemie zu überwinden?
Also wir sind jetzt über die Monate, seit Corona begonnen hat, sind wir sehr konform gegangen mit den staatlichen Vorgaben. Das werden wir auch sicherlich weiterhin tun, weil das erste Gebot der Stunde ist und bleibt, Gesundheit und Leben zu schützen. Auf der anderen Seite, und das spüren wir als Kirche auch ganz besonders, ist das körperliche Wohl die eine Seite. Wir spüren halt auch immer mehr, dass das seelische Wohl auch eine Rolle spielt. Da würde ich als Beispiel jetzt wirklich mal gerne auch die Kinder und Jugendlichen benennen, die jetzt gerade auch im Gesundheitsfokus stehen, weil man entdeckt, dass sie gesundheitlich deutlich mehr gefährdet sind, als wir das die ganze Zeit gedacht haben. Und das heißt, wir leben jetzt in Zeiten, in denen es keine Königswege gibt. Ständig steht man in einem anderen Dilemma und muss abwägen. Und in diesem Abwägen, finde ich, sollten wir als Kirche auf der einen Seite dem Schutz der Gesundheit auf jeden Fall Priorität geben, aber auch immer wieder stark machen, dass es für die Seele von Menschen Orte braucht, an denen sie wieder Kraft schöpfen können und an denen sie wieder ein Gefühl dafür bekommen können, dass es Lebensqualität und Lebensfreude gibt.
Kommen wir nochmal auf die körperliche Gesundheit zurück. Jetzt stellen ja selbst Drogeriemärkte überall Zelte auf, wo man sich testen lassen kann. Warum tun das eigentlich nicht auch die Kirchen?
Also in dem Moment, wo die Möglichkeit gegeben ist, würde ich nicht ausschließen, dass wir das auch tun. Also die ganze Zeit war jetzt auch das Problem, dass es gar nicht so leicht war, an Tests zu kommen. Jetzt ist verheißen, dass es ihnen entsprechende Anzahl geben kann und soll. Und da würde ich vermuten, dass wir uns als Kirche natürlich auch Gedanken drüber machen, ob wir das ähnlich zur Verfügung stellen. Weil tatsächlich könnte das auch gesellschaftlich wieder mehr Freiräume geben, auch für uns als Kirche und für die Veranstaltungen, von denen wir natürlich hoffen, dass die Menschen irgendwann wieder kommen können.
Wo sehen Sie denn die größten Leistungen der Kirchen in der Pandemie?
In Zeiten, in denen so eine Durststrecke durchzuhalten ist, wie wir sie derzeit haben, wie Menschen die Geduld verlieren, immer gereizter werden und unter den Belastungen ihres Alltags halt langsam in die Knie gehen, da können wir als Kirche einfach was tun, indem wir zum Durchhaltevermögen beitragen. Also wirklich dieses Mut machen, Kraft geben, zur Solidarität aufrufen. Das ist eine Krise, die wir als Krise und auch in ihren Konsequenzen und Folgen nicht anders bewältigen als in Gemeinschaft, in Solidarität. Und da sehe ich unsere Rolle als Kirche schon, dass wir einen Beitrag dazu leisten, diese Solidarität zu stärken.
Sagt Dorothee Wüst, die neue pfälzische Kirchenpräsidentin. Das Interview können Sie auf unserer Internetseite nachhören, wenn Sie mögen. Und obwohl heute Karfreitag ist, finden Sie es unter swr1.de/sonntagmorgen. Sich ausprobieren, neue Erfahrungen machen, Spaß haben. Junge Leute hungern nach Erlebnissen. Kein Wunder, dass die Corona-Beschränkungen für sie besonders hart sind. In unserer Reihe Jugend und Corona lassen wir Jugendliche in unterschiedlichen Lebenssituationen zu Wort kommen. Heute sind es Auszubildende, die sich ihre Lehre ganz anders vorgestellt haben. Rossa Omenjaka hat zwei von ihnen in Mannheim getroffen.
Eileen ist 17 Jahre alt. Im vergangenen September hat die junge Mannheimerin mit ihrer Ausbildung als Friseurin angefangen, mitten in der Corona-Krise. Trotzdem, sie hatte sich richtig darauf gefreut, ihren Traumberuf zu erlernen. Weniger als 2 Wochen nach Ausbildungsbeginn aber mussten die Friseure Corona-bedingt schließen. Berufsschule ging nur online. Für Eileen eine große Enttäuschung.
Ich liebe meinen Job über alles. Ich habe mich auch auf die Ausbildung gefreut, aber der Lockdown hat dann alles irgendwie ein bisschen verändert. Ich war schon ein bisschen traurig, weil ich liebe es eigentlich, hier zu arbeiten. Ich habe auch letztens zu meiner Mama gesagt, wir haben am Anfang, wo das alles noch gar nicht war, das nicht alles so geschätzt, was wir alles hatten. Und jetzt würden wir gern wieder alles so haben, wie es früher war. Und man hat auch irgendwo die Angst, irgendwann seinen Job oder so zu verlieren. Jeder Mensch hat gerade Angst.
Inzwischen darf Aileen wenigstens wieder in den Friseursalon. Allerdings fehlt ihr der persönliche Kontakt zu ihren Mitschülern. Die Nähe, sagt sie.
Ich finde es schon komisch, wenn ich ehrlich bin, weil man verliert auch immer mehr Kontakt zu anderen Menschen, weil man sich auch nicht mehr so sehen kann. Also ich habe eine beste Freundin, mit der treffe ich mich auch nur. Das macht mich schon ein bisschen traurig alles, weil man ist irgendwie eingesperrt, finde ich. Also ich fühle mich auch schon alleine irgendwie ein bisschen. Das macht mich schon ein bisschen depressiv zu Hause manchmal. Ich werde auch immer voll schnell sauer und so.
Aileen ist kein Einzelfall, sagt Detlef Michalke von der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald. Im Moment seien viele Lehrlinge aufgrund der Corona-Beschränkungen und der Unsicherheit demotiviert, beklagen die jungen Menschen selbst und ihre Ausbilder. Deswegen versucht die Kammer, sie zu unterstützen.
Natürlich haben wir Gespräche geführt mit den Betriebsinhabern, um zu sagen, Leute, motiviert auch eure Lehrlinge, damit die auch wieder auf die Spur zurückkommen. Wir haben natürlich auch in Gesprächen die jungen Leute gefragt, ihr seid doch internetaffin, ihr seid doch handyaffin. Schildert uns eure Situation, wird dann bei uns auf der Homepage eingestellt. Dass sie auch spüren, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, sondern andere kämpfen an derselben Front mit den gleichen Problemen.
Wie die 21-jährige Annika aus Moosbach. Sie kämpft sich durch ihr drittes und letztes Ausbildungsjahr als Kauffrau im Einzelhandel durch, fühlt aber, wie ihre Kräfte langsam schwinden.
Im Moment bin ich ein bisschen gestresst. Man hat Fragen und die können nicht so richtig beantwortet werden. Man sieht auch, die Lehrer, die probieren sich anzustrengen, aber es ist für beide Seiten einfach nicht so einfach. Ich bin mir auch sicher, ich werde es schaffen. Bloß die Frage ist dann, wie schafft man das?
Denn das Modegeschäft, in dem Annika ausgebildet wird, muss aufgrund von Corona immer wieder schließen. Aber vor allem ist es der fehlende Kontakt zu ihren Freunden und Ausbildungskollegen, das Gefühl, isoliert und einsam zu sein, was das Ganze deutlich schwieriger macht und die Stimmung drückt, sagt sie.
Man sitzt auseinander mit Maske, man soll Abstand halten, man soll sich nicht zu nahe kommen. Da geht der Kontakt zu den Mitschülern schon sehr unter. Und dadurch, finde ich, fällt auch das Lernen schwieriger, weil man seine Mitschüler einfach nicht fragen kann. Ey, was meint ihr denn zu der Aufgabe? Oder wie habt ihr das handgehabt? War das für euch einfach? Wie seid ihr da rangegangen? Und das Ganze fehlt im Moment.
In den Nachrichten haben Sie es wahrscheinlich schon gehört. Baden-Württemberg bleibt voraussichtlich in grün-schwarzer Hand. Gestern Abend haben die Grünen bekannt gegeben, dass sie erneut mit der CDU koalieren und entsprechende Verhandlungen führen wollen. Nach längeren Gesprächen haben sie sich gegen eine mögliche Ampelkoalition entschieden. Knut Bauer kennt die Details. Was hat denn den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben?
Ganz eindeutig, dass Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Koalition mit der CDU fortsetzen will. Das ist an sich keine Überraschung, denn nachdem CDU-Spitzenkandidatin und noch Kultusministerin Susanne Eisenmann ihren Rückzug aus der Politik angekündigt hat, ist ein entscheidender Störfaktor im grün-schwarzen Bündnis weg. Und in der Corona-Krise hat Kretschmann bisher gut mit der CDU zusammengearbeitet und setzt hier auf Verlässlichkeit. Überraschend war vielmehr, dass die parteiinternen Querelen so deutlich nach außen gedrungen sind und dass sich auch der Landesvorstand zunächst dem Votum der Sondierungsgruppe um Kretschmann widersetzt hat. Wie man hört, sollen vor allem die Jüngeren im grünen Vorstand vehement für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP eingetreten sein. Auch die grünen Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrandt sollen sich für die Ampel stark gemacht haben, weil aus ihrer Sicht mit der CDU kein Aufbruch möglich sei. Dass Teile der Partei so offen gegen den grünen Übervater Kretschmann agieren, das war das eigentlich Erstaunliche. Erst nach stundenlangen Beratungen und Krisengesprächen haben die Grünen das dann wieder eingefangen bekommen und sind schließlich eingeschwenkt auf den Kurs von Kretschmann.
Und wie fallen die Reaktionen aus?
Auch innerhalb der Grünen gibt es viele enttäuschte Stimmen. Die grüne Jugend in Baden-Württemberg beispielsweise bezeichnet diese am 1. April gefallene Entscheidung als schlechten Aprilscherz. Enttäuschung pur auch bei den potenziellen Ampelpartnern. SPD-Landeschef Andreas Stoch meint, mit dieser Entscheidung hätten die Grünen die Chance verpasst, den Kompass auf Zukunft zu stellen. Ähnlich äußert sich die FDP. Der Landesvorsitzende Michael Theurer hält es für zutiefst bedauerlich, dass die Grünen sich gegen frischen Wind und die Verbindung von sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit entschieden hätten. Von den bisherigen und wohl auch künftigen Koalitionspartnern gibt es dagegen noch keine offizielle Stellungnahme. Grüne und CDU wollen sich erst nach einem weiteren Sondierungsgespräch am Karsamstag äußern. Das soll dann Grundlage sein für kommende Koalitionsverhandlungen. Offenbar hat die CDU weitreichende Zugeständnisse beim Klimaschutz gemacht. Sie will weite Teile des grünen Sofortprogramms bei Photovoltaik oder Windkraft mittragen. Und das wollen die Grünen wohl bei diesem letzten Sondierungsgespräch nochmal festzurren.
In Baden-Württemberg läuft es auf eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition zu. Knut Bauer aus unserer Landespolitikredaktion hat den aktuellen Stand zusammengefasst. SWR1 Karfreitagmorgen um 8:50. Noch mehr Enthaltsamkeit? Nein, danke. Viele Leute, die in der Fastenzeit normalerweise weniger trinken, weniger naschen oder weniger datteln, haben in diesem Jahr abgewunken, weil uns Corona eh schon jede Menge Verzicht abnötigt. Andere haben es trotzdem durchgezogen. Joachim Wulkopp hat Leute in Koblenz befragt.
Haben Sie gefastet? Hand aufs Herz?
Nicht direkt.
Irgendwie haben wir ja alle ein bisschen gefastet, ne?
Ja, also ich habe versucht, aber ich habe es nicht durchgezogen.
Okay, was war es dann?
Ich wollte Medium-Konsum.
Ja, ich habe sehr doll gefastet, sowohl als Alkohol, ich trinke nur noch Wasser und Tee, Medienkonsum.
Und das haben Sie auch durchgezogen?
Ja.
Sind Sie stolz drauf?
Ja, schon. Ich bin froh, wenn ich wieder was Normales trinken kann, ja.
War das nicht eine große Einschränkung? Weil irgendwie in der Pandemie ist man ja sowieso irgendwie in der Fastenzeit gewissermaßen drin, oder?
Nee, weil das für mich Tradition ist. Wir machen das mit der ganzen Familie und das gehört einfach dazu. Und das ist jetzt ja für mich selber und das kommt jetzt zusätzlich zur Pandemie dazu.
Haben Sie gefastet?
Nein.
Haben Sie schon mal jemals gefastet?
Ja, sonst. Aber jetzt, letztes Jahr und dieses Jahr nicht. In der beschissenen, Entschuldigung, Zeit muss ich auch nicht noch fasten.
Man verzichtet so schon auf genug,
ja, genau,
ne?
Genau, deshalb.
Sie haben auch dieses Jahr nicht gefastet?
Nein. Was soll ich fasten? Ein bisschen süß, was ich esse, ein bisschen mal ein Gläschen Wein. Lohnt sich eigentlich nicht mit dem Fasten.
Ein Jahr Dauerfasten im Moment,
ja,
ne?
Richtig, nur, genau.
Ja. Wegen der Gesundheit darf ich alles nicht unbedingt so in solchen großen Massen.
Also Sie machen Dauerfasten, könnte man sagen.
Ja, mehr oder weniger.
Dann traue ich mich ja gar nicht zu fragen, was Ihnen denn dann so am meisten fehlt. Wahrscheinlich so ein ordentliches Stück Kuchen, das würde fehlt schon ein bisschen.
Das mache ich denn auch mal. Ich sündige auch schon mal.
Ja, das ist ja auch erlaubt, würde ich sagen. Okay, dankeschön.
Was wäre das Leben ohne Sünde? Stimmen aus Koblenz waren das zur diesjährigen Fastenzeit. Joachim Wulkopp hat die Leute befragt. Es war einer der ganz großen Kinofilme, Rain Man mit Dustin Hoffmann. Darin spielt er einen Autisten mit einem unglaublichen Zahlengedächtnis, der zwar sympathisch rüberkommt, aber auch schräg, zwanghaft und unselbstständig. Seit dieser Film vor gut 30 Jahren erschien, stellen sich viele Menschen Autisten wie Rain Man vor. Doch in Wahrheit gibt es ganz unterschiedliche autistische Störungen, auch viel leichtere, die man kaum bemerkt. Marion Theis hat im badischen Achern betroffene Jugendliche getroffen.
Als Tom 10 Jahre alt war, fing er an, Klavier zu üben. Alleine. Innerhalb weniger Wochen konnte er anspruchsvollere Stücke spielen, fließend und mit Hingabe. Kenny hat sich vor gut 3 Jahren das Zeichnen beigebracht. Ihre Spezialität sind Manga, japanische Comics.
Wenn ich digital am Computer zeichne, dann sind das schon mal täglich 8 bis 10 Stunden. Und ansonsten, wenn ich nur so zum Beispiel im Unterricht skizziere, ich auch relativ oft, dann sind das, weiß nicht, so 2, 3 am Tag.
Sie könne auch nicht besser zeichnen als andere, behauptet Kenny. Dabei sehen ihre Skizzen profimäßig aus und sie gibt sogar Zeichenunterricht. Tatsächlich sind die meisten Autisten, wenn sie sich für etwas begeistern, kaum noch zu bremsen. Dann wissen sie zum Beispiel jedes Detail über die Entstehung der pfälzischen Mundart oder sie kennen die lateinischen Namen aller Frösche weltweit. Bevor sie sich mit japanischen Comics befasst hat, waren Achterbahnen Kennys Spezialität.
Ich habe mir da unendlich viel durchgelesen darüber, kann alle möglichen Daten von zum Beispiel den Europapark-Achterbahnen. Ich kann Ihnen sagen, wie hoch, wie schnell, wie weit, wie viele Züge die hat. Alles Mögliche darüber.
Dass Autisten sich gerne in ein Spezialgebiet vertiefen, hat nichts damit zu tun, dass sie intelligenter sind als andere. aber hartnäckiger. Einmal in ein Spezialthema eingetaucht, bewegen sie sich gern in einer Welt, die ihnen vertraut ist und Sicherheit gibt. Monique Zink, pädagogische Geschäftsführerin im Autismuszentrum Mittelbaden in Aachen, kennt das aus 15 Jahren Arbeit mit Autisten.
Wir haben ja sehr oft diesen Perfektionismus auch. Da sind sie halt sehr dahinter, ziehen es wirklich lange durch. Ja, ich denke, dieses Hineinknien in die Sache. Sie gäbe sich nicht mit 80% zufrieden. Es muss 100%ig stimmen. Was ihnen natürlich oft aber auch Schwierigkeiten bringt, weil sie dann, glaube ich, auch Kräfte verlieren, weil sie zu lange dranbleiben, keinen Stopp wissen und vielleicht auch was anderes liegen lassen, was erledigt werden müsste, weil sie sich mit dem einen beschäftigen.
Das Hirn von Autisten ist anders verdrahtet. Deshalb ecken sie oft an bei den Nicht-Autisten, den sogenannten Neurotypischen. Deren Regeln sind ihnen fremd und unverständlich. Smalltalk machen, Blickkontakt halten, Sprüche klopfen, sich umarmen. Das ist schwer, findet Raphael.
Weil man es nicht so richtig einschätzen kann, wie reagiert der andere. Und weil man halt auch die Mimik von den anderen nicht so richtig deuten kann. Also man weiß halt nicht so wirklich, wie ist der gerade drauf, was denkt der gerade und so Sachen. Das Schlimmste ist eigentlich, dass man sich nicht traut, das Gespräch anzufangen.
Autisten sind häufig Außenseiter, weil sie anders reagieren, zum Beispiel aus Unsicherheit grinsen, wenn sich jemand wehtut, oder sich abwenden, wenn sie jemand anspricht. Das isoliert sie und darunter leiden sie, sagt Trainerin Monique Zink.
Sie wollen genauso Kontakt mit anderen, sie wollen sich unterhalten, sie wollen Freunde, sie wissen einfach nur nicht wie.
Wer sich anders verhält als der Durchschnitt, fällt auf. So auch autistische Menschen, die oft sehr scheu und verschlossen wirken, das aber gar nicht steuern können. Wenn die Umgebung das nicht weiß, reagiert sie oft mit Ablehnung oder Spott. Deshalb ist es wichtig, breitflächig über die Hintergründe zu informieren. Das hat der heutige Internationale Autismustag zum Ziel. Fabian Diekmann vom Bundesverband Autismus kümmert sich das ganze Jahr darum. Und ich habe ihn gefragt, warum es aus seiner Sicht so wichtig ist, über Autismus aufzuklären.
Eine besondere Wichtigkeit ist, dass es über Autismus sehr viel Meinung gibt, aber sehr wenig Wissen im Detail. Das heißt, es gibt sehr viele Mythen, beispielsweise alles, was sich um den Film Rain Man dreht. Der hat Autismus in der Breite sehr bekannt gemacht, aber in einer Nische, die keineswegs repräsentativ für das autistische Spektrum ist.
Was sind denn die wichtigsten Punkte, die man verstehen muss?
Das Wichtigste ist als Kernkriterium des Autismus die Schwierigkeiten oder Unterschiede vor allen Dingen in der Kommunikation und Interaktion. Vieles, was intuitiv erlernt wird, bei nicht-autistischen Kindern beispielsweise, muss dort über Regeln kognitiv erarbeitet werden. Das ist natürlich deutlich anstrengender, als wenn man sich einfach nur aufs Gespräch konzentrieren könnte.
Wir alle kennen ja Menschen, die beispielsweise niemandem in die Augen gucken können, die jedem Kontakt ausweichen oder irgendwie zugeknöpft wirken. Das kann ja auch bloße Schüchternheit sein. Wie erkennt man denn, dass jemand Autist ist oder Autistin?
Genau, da ist die Grenze natürlich fließend. Dieses Beispiel, was Sie gebracht haben mit dem Augenkontakt, ist am Ende auch ein Klischee. Das ist für viele ein Problem, längst aber nicht für alle. Und dann gibt es aber auch wieder einige, die haben sich das zum Beispiel selber beigebracht, weil sie wissen, es ist eine soziale Gepflogenheit, dem Gegenüber in die Augen zu gucken.
Vielleicht können Sie mal das Spektrum umreißen. Wo fängt denn Autismus an und wo hört er auf?
Also das autistische Spektrum fängt an. Also früher gab es die Kategorie des frühkindlichen Autismus. Da ist es eher die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise eine Veränderung der Kognition ist, also eine Intelligenzminderung vorhanden sein kann. Das sind durchaus auch Menschen, die mitunter nicht sprechen oder wenig sprechen können. Und geht dann über das Asperger-Syndrom zu Menschen mit normaler Intelligenz, die aber auffallend sind dann eben im Sozialverhalten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen mit überdurchschnittlicher Intelligenz, mit einer Inselbegabung oder wirklich völlig hohen Intelligenz mit absolut verblüffenden Fähigkeiten. Da ist man schon eigentlich bei einem sogenannten Savant-Syndrom. Und das ist auf diesem Level derart selten, dass das nicht repräsentativ ist.
Es gibt ja auch Firmen, die sich die Andersartigkeit von autistischen Menschen zunutze machen und gezielt nach Mitarbeitenden mit diesem Asperger-Syndrom suchen. Sind das nur ganz wenige Fälle oder ist da sozusagen auch noch Luft nach oben?
Das nimmt zu. Luft nach oben ist immer vorhanden. Beispielsweise mit Blick auf die Detailwahrnehmung. Also das menschliche Hirn neigt dazu, einzelne Aspekte der Umgebung zu scannen und zu einem Gesamtbild zusammenzuschließen. Viele Autisten haben da einen Unterschied, in dem der Blick eher auf die Details geht. In diesem beruflichen Kontext kann das ein erheblicher Vorteil sein. Also wenn es beispielsweise darum geht, in technischen Plänen den Fehler zu finden.
In dem Beitrag vorhin haben wir von autistischen Jugendlichen gehört, dass sie oft mit den üblichen Umgangsformen kaum mithalten können und dennoch den Kontakt suchen, aber oft gar nicht wissen, wie sie ihn aufbauen können. Welches Verhalten unsererseits würde ihnen denn helfen?
Was viele Schwierigkeiten haben im Bereich des Smalltalks und diese ganzen impliziten Regeln des sozialen Miteinanders. Was erleichtern kann, ist, wenn man das weiß, einfach auf die Leute zugehen und mit direkten Fragen kommunizieren oder mit direkten Aussagen und dann fragen, wie hast du das verstanden? Also klare Ansage, da kann man besser drauf reagieren.
Wie helfen denn Sie als Bundesverband Autismus den Betroffenen ganz konkret?
Elternberatung, Netzwerke, dazu gehört therapeutische Unterstützung, medizinische Unterstützung und interdisziplinäres Arbeiten, Fortbildung von Fachkräften. Wir unterteilen uns aus Selbsthilfestrukturen, da ist sehr viel Ehrenamt im Spiel, in 60 Regionalverbände und dort mit aktuell ungefähr 10.000 Mitgliedern. In diesen Regionalverbänden werden mitunter Therapiezentren unterhalten, Wohneinrichtungen, Freizeitangebote, aber halt eben auch Elterngruppen, also wirklich Selbsthilfestrukturen.
Fabian Diekmann vom Bundesverband Autismus war das in SWR1 Karfreitagmorgen. Mehr Informationen, Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema finden Sie auf der Online-Seite des Verbandes unter dem Stichwort autismus.de. Soweit für heute SWR1 Karfreitagmorgen mit Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feiertag. Machen Sie es gut.